Es ist 10 Jahre her, am 4. November 2011 war es, als das selbsternannte NSU-Trio der nationalsozialistische Untergrund aufflog und damit auch deren Taten öffentlich bekannt wurden. Unter anderem zwischen 2000 und 2007 wurden 10 Menschen ermordet, die meisten von ihnen mit Migrationshintergrund, und das hatte einen rechtsextremistischen Hintergrund. Verschiedene Untersuchungsausschüsse wurden seither eingesetzt. Es ist auch inzwischen ein Urteil gegen die Haupttäter gefällt worden, und eine, die von Anfang an mit dabei war und unter anderem im Thüringer Untersuchungsausschuss mit saß, ist Martina Renner von den Linken und jetzt bei mir am Telefon. Hallo.
Hallo, und ich grüße die Hörerinnen und Hörer von Radio Frei.
Wie ging es Ihnen denn? Jetzt wird ja viel berichtet. Welche Erinnerungen werden wach, wenn Sie an dieses Datum denken? Ich weiß noch, als ich damals das erste Mal davon gehört hatte, da war das ja Sparkassenüberfall in Eisenach und die Täter haben sich selbst gerichtet. Es hat ja eine Weile gedauert, ehe die Dimensionen klar wurden, was dahinter steckte. Wie haben Sie das damals erlebt?
Also an den 4.11. erinnere ich mich noch dahingehend, dass es irgendwann eine Pressemeldung gab, dass die Spur der tot im Wohnmobil aufgefundenen Räuber nach Heilbronn führt, zu dem ungeklärten Mord an der Thüringer Polizistin Michelle Kiesewetter. Und dann, muss ich sagen, bei mir schrillten in dem Moment schon die Alarmglocken, weil das war ja klar, mit diesem Mord in Heilbronn verbinden sich noch andere ungeklärte Taten. Und ich habe dann auch relativ zügig, auch damals, glaube ich, in einer Pressemitteilung dann gesagt, dass könnte das Trio sein, das 98 in Jena untergetaucht ist und seitdem auf der Flucht. Da hatte man das ganze Ausmaß dieser Terrorserie natürlich noch nicht im Blick. Ja? Aber die Spur aus dem Wohnmobil zu Michelle Kiesewetter und nach Jena, die war schnell gezogen. Und dann kam das große Erschrecken, und ich weiß noch, das war im Laufe einer Innenausschusssitzung, dass dann die Information reinkam, gesichert, es gibt 9 Morde an Migranten, die auf das Konto dieses Netzwerkes gehen. Und ja, ab da war auch klar, ich glaube, ab dem ersten Moment, es wird eine ganz umfassende Aufklärung geben müssen, parlamentarisch, journalistisch, juristisch. Und ein Gedanke muss ich noch hinzufügen. Ja, es war auch die Frage, was ist eigentlich passiert, dass diese Serie nicht entdeckt wurde, und stehen wir auch kurz vor einer Staatskrise? Das war damals tatsächlich Thema.
Deswegen ist es interessant, mal so in diese Zeit wieder zurückzugehen, weil heute, ja, wird es ja, ist das zum Beispiel in Vergessenheit geraten, weil natürlich auch die Frage im Raum stand, wie rechts ist der Staat und wie rechts sind die Organe, und hat man da Dinge vielleicht auch geschehen lassen. Fakt ist, Sie haben ja gesagt, dass relativ schnell, also relativ ist es halt immer zu sehen, aber irgendwann war klar, dass eben auch die 9 Morde an Menschen mit Migrationshintergrund eben auf das Konto vom NSU-Trio gehen. Und relativ schnell war auch klar, Aufklärung und Untersuchungsausschüsse. Der Bundestag hat relativ schnell, damals schon im Januar, seinen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Und hier in Thüringen wurde bereits im Februar 2012, also auch kurz danach, der eingesetzt. Sie waren damit dabei. Das stand von vornherein fest, dass Sie sozusagen, also wie sind Sie da reingekommen in den Untersuchungsausschuss? Wie läuft sowas?
Ja, also zu dem Zeitpunkt war ich innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion und damit natürlich schon permanent mit dem Thema die extreme Rechte befasst, weil jenseits des NSU hatten wir ja vielfältige Aktivitäten, auch Gewaltstraftaten, Gruppierungen in Thüringen, und man hatte sich beschäftigt auch mit natürlich der Kameradschaftsszene, aus der heraus der NSU erwachsen war und die mittlerweile einen anderen Namen trugen, aber immer noch im Kern derselbe Personenkreis in Thüringen umfasste, und aus dieser Expertise heraus zusammen mit Katharina König, die ja dazu noch aus Jena stammte, war halt klar, wir beide haben da den richtigen Blick und die Vorkenntnisse, und vielleicht auch die Stringenz, die man in einem Untersuchungsausschuss braucht, weil man muss da ja nicht nur Wissen reinbringen, sondern vor allem den Willen, auch zielführend zu befragen und sich tief in Akten einzuwühlen. Und das war eigentlich, glaube ich, in der Fraktion sofort klar, dass wir zwei das machen.
Es schließen ja viele Fragen an. Das ganze Thema ist ja so komplex. Sie haben dann mit teilgenommen, den Untersuchungsausschuss. Der ging 2,5 Jahre bis 2014. Dann gab es ja Wahlen in Thüringen. Und deswegen wurde dieser erstmal vorübergehend beendet. Was waren denn überhaupt, was man jetzt auch öffentlich sagen kann, Stand Anfang 2012? Was hatte man überhaupt da schon für Erkenntnisse? Also was lag da schon vor, womit man arbeiten konnte im Untersuchungsausschuss?
Nee, es gab den Schäfer-Bericht, der damals von der Landesregierung in Auftrag gegeben wurde, und der hatte schon grundsätzlich wichtige Fragen aufgeworfen. Warum ist die Fahndung fehlgelaufen? Warum ist man Hinweisen nicht nachgegangen, die eben das Kerntrio auch in Sachsen vermutet haben? Welche Rolle spielt das Landesamt für Verfassungsschutz? Und auf diesen Fragen und ersten Sichtungen von Akten, Auswertung konnte man aufbauen. Und dann weiß ich noch ziemlich genau, hatten wir dann irgendwann so die ersten Aktenteile als Untersuchungsausschuss. Ja, und wenn man sich dann da eingelesen hat, dann wurde schon klar, dass das eine Arbeit wird, die nicht in 2,5 Jahren zu stemmen wird. Ja, weil, Sie müssen sich ja vorstellen, wir haben 10 Tatorte allein ermordet, 3 Sprengstoffanschläge, wir haben die Banküberfälle. Also wir haben quer durch die Republik Ermittlungen, Zeugen und Zeuginnen, Fragen nach Netzwerken in der Neonazi-Szene. Das betrifft so viele Sachverhalte. Es war relativ schnell klar, das braucht eine parallele Aufklärung im Bund, in anderen Bundesländern, und das wird, und es ist ja bis heute wahr, es wird nicht so einfach sein, weil, wie gesagt, der Zeitraum, das komplexe Tatgeschehen, das hohe Maß irgendwie an Struktur und an Vernetzung in der Szene, die man aufdröseln musste, und die große Frage, welche Rolle spielten zum Beispiel dann auch die Spitzel in diesem Netzwerk, das war keine Sache, die man in Monaten hätte bewältigen können. Und der erste Untersuchungsausschuss hat sich sehr viel mit natürlich den sozusagen Fluchtgeschehen befasst und der Frage, warum diese nicht gefasst werden konnten. Und dann bin ich ja in den Bundestag gewechselt, und der zweite Untersuchungsausschuss in Thüringen hat sich zum Beispiel auch mit den Vorgängen im Wohnmobil, was Sie am Anfang angesprochen haben, den ganzen auch Ermittlungsfehlern, die dort begangen wurden, intensiv beschäftigt. Und da war immer noch etwas übrig, wo ich sage, man könnte jederzeit weitermachen.
Das wäre jetzt ursprünglich meine letzte Frage gewesen, aber ich stelle sie jetzt gleich, weil, wie gesagt, nachdem Sie gesagt haben, es gibt immer wieder neue Sachen, die man damals rausgefunden hat. Es gab ja auch 5,5 Jahre lang den Prozess am Oberlandesgericht München. Im Juli 2018 sind dann die Urteile gefällt worden, die jetzt nochmal vom Bundesgerichtshof im Sommer bestätigt wurden. Auch meine Frage wäre gewesen, ist man jetzt an dem Punkt, an dem man sagen kann, wir haben jetzt alles, wir haben es mit der Urteilsbegründung auch, oder wird es immer wieder eventuell neue Erkenntnisse diesbezüglich geben, und wird es vielleicht auch immer wieder natürlich Dinge geben, die wir nie erfahren werden?
Also ich würde das teilen, was die juristische Aufarbeitung angeht, da steht noch etwas ganz Zentrales aus. Es gibt ein weiteres Verfahren gegen 9 Beschuldigte, denen konkrete Unterstützungshandlungen für das NSU-Netzwerk nachgewiesen wurde durch das Bundeskriminalamt und die Bundesanwaltschaft. Da geht es um Passbeschaffung, Wohnung anmieten, Fahrzeuge, die dann auch eingesetzt wurden, um zu den Tatorten zu kommen. Natürlich auch die ganze Frage, wo kommt Waffen und Geld her. Und diese 9 konkreten Neonazis sitzen nicht auf der Anklagebank. Und die große Frage ist, warum? Es ist immer gesagt worden vom Generalbundesanwalt, wenn das erste Verfahren abgeschlossen ist, wird auch dieses dann eröffnet werden. Und das erwarten natürlich auch die Hinterbliebenen und die Verletzten. Aber das ist bis heute offen. Und das ist ein großes Problem ist zu wenig gesagt. Das ist eigentlich ein Skandal, weil zum einen kann damit auch keine Gerechtigkeit geschaffen werden. Und zum Zweiten ist das natürlich auch ein ermutigendes Signal in die Neonazi-Szene. Ihr könnt euch an Terror beteiligen, auch ganz konkret, und am Ende passiert euch nichts. Da ist die Lücke in der juristischen Aufarbeitung und auf der parlamentarischen und auch journalistischen Seite natürlich immer noch die Frage, gab es weitere Unterstützer, Unterstützerinnen an den Tatorten bei der Ausspähung der späteren Opfer, bei Fluchtvorbereitung und ähnliches mehr. Auch das müsste aufgeklärt werden. Und wenn man dann noch mal einen Step weitermacht, dann würde ich immer sagen, eigentlich müsste sich auch mal ein Untersuchungsausschuss im Bundestag mit den Kontinuitäten des Rechtsterrors beschäftigen. Also warum hat man damals vorschnell ausgeschlossen, dass es einen neonazistischen, terroristischen Hintergrund haben könnte? Auch weil, und das wäre meine Antwort, man die Geschichte des Rechtsterrors in der Bundesrepublik immer als eine Folge von Anschlägen und Morden von Einzeltätern klassifiziert hat, die aus persönlichen Motiven zu den Taten geschritten sind, aber den ideologischen Moment als auch die Strukturen in der militanten Neonazi-Szene nie wirklich in den Blick genommen hat. Und da müssen wir dann nochmal, glaube ich, sogar vor 2011 zurückgehen und vielleicht auch uns mal fragen, ist das jetzt wirklich nur eine Panne? Ich würde verneinen, sondern was hat eigentlich dazu geführt, dass die Strafverfolgungsbehörden so massiv und überall, egal wo sie ermittelt haben, es war ja nicht nur in Nürnberg oder in München oder in Rostock, überall, wo sie zu diesen Taten Ansätze gesucht haben, immer, überall von vornherein ausgeschlossen haben, dass es Neonazis sein könnten und wirre Spuren irgendwie in Drogen, Kriminalität, Schutzgelderpressung, persönliche Angelegenheiten und sonst was gezogen haben. Und das wäre ein großes Thema, mal sozusagen die Geschichte des Rechtsterrors auch als, wie gesagt, Kontinuität und auch eines der zentralen Lehrstellen in der Gedenk- und Erinnerungskultur dieses Landes zu thematisieren.
Jetzt haben Sie im Grunde viele Fächer aufgemacht, wo ich jetzt überlege, wo ich da nachfragen kann. Wir können ja nochmal in das Jahr so 2011 zurückgehen. Damals würde man sofort unterschreiben, oder wahrscheinlich viele würden es unterschreiben, dass der Staat auf dem rechten Auge blind war. Und das, was Sie jetzt eben gerade beschrieben haben, ist jetzt eben die Frage, ist das ein strukturelles Problem? Ist das eben absichtlich so gewollt? Ist das eben durch menschliche Verfehlungen möglich gewesen? Und. Das wäre im Grunde Teil eins der Frage, und so ein bisschen in die Zukunft oder Gegenwart zu schauen, hat sich denn da was getan? Ist der Staat jetzt nicht mehr auf dem rechten Auge blind? Kann man nicht das so einfach beantworten, wahrscheinlich.
Ja, genau. Es ist sicherlich nicht eine Aneinanderreihung von persönlichen Versagen, weil wir sehen diese mangelnde Aufklärungsbereitschaft, was rechten Terror angeht, und die mangelnde auch Sprachfähigkeit, wie man überhaupt das Phänomen fasst, halt schon davor. Es gibt so viele ungeklärte Taten, Sprengstoffanschläge, aber auch Brandstiftungen, wo Menschen zu Tode gekommen sind, wo bis heute natürlich sehr nahe liegt, anhand der Opfer, die dort umgekommen sind, Minderheiten zum Beispiel, dass es möglicherweise einen rechten rassistischen Hintergrund hat, aber das ist halt nicht so in dem Maße verfolgt worden, auch nicht zentral als Aufgabe gesehen worden, zum Beispiel des Bundeskriminalamts oder des Generalbundesanwaltes dort tätig zu werden. Die Mordserie des NSU ist nicht die erste neonazistische Anschlagsserie in diesem Land. Und wie gesagt, da gibt es vieles, was immer noch im Dunkeln liegt und ich glaube auch im Dunkeln liegen sollte, weil man nicht anerkennen wollte, dass man eben, wie also wirklich ein massives Problem mit militanten terroristischen Neonazi-Strukturen hatte. Man hat ja damals noch gesagt, Platt und Anna, zum Beispiel aus dem der NSU gekommen ist, das ist irgendwie ein subkulturelles Netzwerk, die wollen in erster Linie Geld und Musik machen. Das ist absurd gewesen. Ja. Und die Frage, was hat sich geändert? Ja, es hat sich etwas geändert. Jetzt sagt der Bundesinnenminister, die größte Gefahr geht vom Rechtsextremismus aus. Nach den schrecklichen Anschlägen und dem Mord an Walter Lübcke und mit den Anschlägen meinte ich Halle und Hanau, wird auch das Wort Rechtsterror deutlich gesprochen. Es wird nicht mehr von Hass und Gewalt und schlimmen Ereignissen geredet, sondern Rechtsterror ist das Thema. Wo kommt der her? Wer macht es? Wie sind man auch die internationalen Bezüge? Auf was rekurrieren auch die Täter zum Beispiel? Also es sind ja immer zum Teil auch Taten, die auf Blaupausen beruhen. Und das wird, glaube ich, in einer anderen Form mittlerweile auch anerkannt, in der politischen Debatte, aber auch in dem Ermittlungshandeln der Behörden. Aber neben alledem, dass ich sage, da hat sich eine andere Sensibilität herausgebildet, haben wir natürlich an anderen Stellen immer noch das Problem, seit 2011 ja, ist die Bedrohung und die Taten nicht weniger geworden, sondern mehr. Wir haben mehr Neonazis, auch mehr gewaltbereite Neonazis. Wir haben mehr Straf- und Gewalttaten, die dem Phänomenbereich zugerechnet werden. Wir haben mehr Anschläge und Verbrechen unter dem Einsatz von Waffen und Sprengstoff. Wir haben Wehrsportübungen. Wir haben die Bezüge in die Bundeswehr und in die Polizei. Und das ist halt die andere Seite der Medaille.
Ja? Liegt es daran, dass es tatsächlich mehr geworden sind oder dass man heute das auch eher anders zurechnet als vor 2011, weil man jetzt eben erkannt hat, dass das eben einen rechten Hintergrund hat?
Ich denke, es wird beides sein. Aber man darf sich, glaube ich, auch nicht vor dem Gedanken verschließen, dass es einfach mehr geworden ist. Wir haben ein international und auch gerade in Europa und Deutschland spürende autoritäre Rechtsentwicklung. Und vor diesem Hintergrund wächst natürlich auch der gewaltbereite oder der terroraffine Teil der extremen Rechten. Genauso wie wir eben vor, weiß ich nicht, 10 Jahren nicht davon gesprochen haben, dass wir in jedem Landtag, im Bundestag, im Europaparlament eine extrem rechte Partei haben. Das ist ja auch Ausdruck dieser Entwicklung zum Beispiel. Oder dass wir Straßenmobilisierungen haben, die meinen, sie wollten jetzt als nächstes die Parlamente stürmen. Das ist alles Teil einer insgesamt Mobilisierung im extrem rechten Umfeld und ein Teil davon ist eben auch gewaltbereit und will mit Terror irgendwie die politischen Ziele irgendwie durchsetzen, die Ziele eines ja, homogenen Gesellschaft, eines autoritären Regimes, eines Einparteiensystems. Das ist alles klar. Deswegen würde ich sagen, ja, ich glaube, die gesellschaftlichen Bedingungen sind ein Moment und das zweite Moment, ja, das würde ich auch anerkennen. Man ist jetzt klarer, auch bei bestimmten Gruppierungen relativ schnell diese ja, zuzuordnen und eben nicht mehr davon zu sprechen, dass das irgendwie verwirrte Seiten seien oder unklar, wohin die wollen. Dann wird eben auch wegen rechten Terrors zum Beispiel ermittelt, Nordkreuz Franco-Albrecht, Gruppe S und was alles derzeit verhandelt
wird. Da spreche ich das an, was ich auch ansprechen wollte. Warum gibt es immer wieder eigentlich Auswüchse in der Bundeswehr? Also gibt es Institutionen wie Bundeswehr und Bundesverfassungsschutz, die einfach bestimmte Art von Menschen anziehen? Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Menschen in der Bundeswehr oder der Polizei oder sonst wo rechtes Gedankengut haben, um Gottes Willen, aber offenkundig gibt es da ja Gründe, warum es immer wieder dort vorkommt.
Naja, also ich weiß nicht so genau, wer beim Verfassungsschutz arbeitet. Dafür ist das einfach eine Behörde, die alles geheim stellt und uns auch nicht reinschauen lässt als Parlament. Wenn ich jetzt gefragt würde, wie ist da der Männer-Frauen-Anteil, wo haben die vorher gearbeitet, wie viele kommen da vielleicht sogar aus den Sicherheitsbehörden, ich weiß es nicht, weil da ist der Verfassungsschutz einfach ein Closed Job. Aber für die Bundeswehr und die Polizei kann ich sagen, natürlich, klar ist, sind Institutionen, wo es um autoritäre Männerbünde geht, wo man Waffen tragen kann und Uniform, wo man natürlich auch das staatliche Gewaltmonopol ausüben darf, muss irgendwie, bei der Bundeswehr dazu noch ein problematisches Traditionsverständnis pflegt, ja, die sind natürlich attraktiver für antidemokratische und auch rechte Einstellungen. Also die Bundeswehr und die Polizei sind nicht Spiegel der Gesellschaft. Sie sind männlicher, sie sind weißer, sie sind rechter als der Durchschnitt. Das liegt natürlich daran, wer sich von dem, was dort als Berufsprofil vorgestellt wird, auch angesprochen wird. Man hätte dem aber auch entgegenwirken können. Das ist jetzt so mein Gegenargument.
Das ist jetzt die Frage, wie man dem entgegenwirken
genau,
kann. Ne?
Genau, also erstmal sind bei Weitem nicht alle, die dort so sind, jetzt als Rechts- oder Rassisten zu klassifizieren, gar nicht. Aber die Frage ist, wer dort irgendwie demokratisch überzeugt ist. Warum bekommen die nicht größeres Gehör? Warum sind die nicht in der Lage, gegen diese Tendenzen in den Sicherheitsbehörden vorzugehen? Weil, und jetzt die Antwort, sie oftmals Angst haben, wenn sie auf das Problem hinweisen, dass sie am Schluss mit Repressalien zu rechnen haben und nicht diejenigen, die möglicherweise dort irgendwie mit einer Agenda unterwegs sind, die am Ende quasi auf die Abschaffung der Demokratie zielt. Das gibt es so viele konkrete Erfahrungen, wer dort sich beschwert, wer dort gegebenenfalls auch als Zeuge sich zur Verfügung stellt, die werden dann versetzt, die können nicht aufsteigen, die werden persönlich drangsaliert und gemobbt und das ist etwas, was sich ändern muss, also diese Fehlerkultur und dass man diejenigen schützt, die quasi ein demokratischer Garant in den Institutionen sind, dass man diejenigen, die zum Beispiel irgendwie Hitlergrüße zeigen oder irgendwie rechtsextreme rassistische Inhalte teilen, in Chats, dass man auch bei denen dann durchgreift. Ja, also es kann nicht sein, dass Verfassungsfeinde in der Polizei und in der Bundeswehr sind, die müssen aus dem Dienst entfernt werden. Also da muss man konsequent sein und man muss, glaube ich, auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch Beschwerdewege schaffen, wo auch klar ist, da wird gegebenenfalls auch Anonymität zugesichert. Das ist ja auch, Sie wissen das in Thüringen zum Beispiel, mit der Polizeibeschwerdestelle jetzt schon auf den Weg gebracht worden und diese Institutionen dann auch mit Befugnissen ausstatten, dass sie dann auch den Dingen auf den Grund gehen können. Das ist etwas, was sich auch, muss ich sagen, aus dem NSU-Komplex und seiner Aufarbeitung entwickelt hat, dass man zum Beispiel über die Wichtigkeit solcher Beschwerdestellen eben jetzt weiß.
Gegen Ende des Gesprächs die Frage, da können wir beide überlegen, weil ich da keine Antwort drauf habe. Es wird immer, da mache ich mir nichts vor, vielleicht sind Sie da optimistischer, rechtes Gedankengut in Gesellschaften geben. Wenn man jetzt auf Thüringen schaut und auf das Wahlverhalten und weiß, dass ein Viertel der Thüringer Wahlberechtigten die AfD wählen, dann kann man zumindest sagen, diese, die AfD gewählt haben, denken rechts. Sehe ich, gibt es da Graduierungen, ja, das sind nicht gleich extreme Rechte und so weiter, aber sie haben zumindest rechtes Gedankengut in sich. 25%, finde ich, ist eine ganze Menge. Haben Sie eine Erklärung, wo dieser ganze Hass herkommt? Das ist was, wo ich nicht mal eine eindeutige Antwort darauf erwarte, weil ich es mir selber nicht beantworten kann. Ich frage mich immer, ob das anfängt bei der Angst erstmal vorm Fremden oder bei der Angst vor existenziellen Verlusten, aber ich habe da auch keine eindeutige Erklärung.
Ich glaube, es gibt auch keine eindeutige Erklärung. Es ist wie ein Strauß von Antworten, die man da geben müsste. Und das Wahlverhalten ist ja nur ein Indikator für rechte Überzeugung. Und da muss man tatsächlich sagen, auch, dass sich zunehmend auch in den Nachwahlbefragungen der Wähler und Wählerinnen der AfD herausstellt, da wird nicht aus Protest gewählt, weil man es denen da oben zeigen will oder die etablierten Parteien abstrafen möchte, sondern weil man sich mit den Inhalten und Zielen der AfD identisch sieht. Also weil man mit denen übereinstimmt. Und das sind natürlich die Themen, mit denen dann auch Wahlkampf gemacht wird. Sie haben das ja auch selbst gesehen, was dann plakatiert wird. Das ist das alte Thema eben Rassismus. Das ist irgendwie aber auch zunehmend natürlich dann auch ein Andocken an die Corona-Leugner und Leugnerinnen-Szene spielt im Wahlkampf eine große Rolle, wo ja auch so indirekt antisemitisches Gedankengut transportiert wurde. Und die Frage ist, wo kommt das her? Ich würde sagen, das ist nicht plötzlich entstanden. Wir haben im Thüringen-Monitor immer auch gesehen, dass es einen Teil gibt, der sich vorstellen kann, rechts der CDU zu wählen, aber es gab nicht das entsprechende Angebot.
Und die Zahlen waren auch damals noch andere. Da hat man so von 15% gesprochen, also niedriger angesetzt auf jeden Fall.
Genau. Ja. Aber zwischen 9% und 15% haben damals immer schon gesagt, sie können sich vorstellen, rechts der CDU zu wählen. Das heißt, das war der Grundstock, auf dem die AfD dann auch ihren Erfolg generiert hat. Und man sieht es ja auch, es gibt da Untersuchungen zu da, wo früher die NPD stark war zum Beispiel, da ist heute auch die AfD stark. Es hat also eine Vorgeschichte und da muss man, glaube ich, dann nochmal ein bisschen zurückgehen, wo kommt dieses rechte antidemokratische Gedankengut her. Und da muss ich sagen, gibt es keine Einerklärung. Es gibt natürlich das, was Sie angesprochen haben, Abstiegsängste. Ja, die Sorge um den Verlust sozialen Standards und dann auch das Adressieren der AfD dieser Ängste zu sagen, ja, das liegt daran, dass zum Beispiel Geflohene in dieses Land kommen, die nehmen euch den Job und die Arbeit und am Ende auch die Frau weg. Ja, so, das ist das eine, also diese Verknüpfung eben mit den sozialen Ängsten, die natürlich in Zeiten des Neoliberalismus auch zugenommen haben, diese Ängste, also die sind ja real, die sind ja nicht einfach irgendwie erfunden, ja. Und die AfD konnte das nutzen, aber die hat natürlich noch mehr Quellen, die AfD. Es gibt auch eine Tradierung irgendwie in der deutschen Mehrheitsgesellschaft von antisemitischen, rassistischen Einstellungen im familiären Umfeld, im Freundeskreis, im Privaten, ja, wo man diese Dinge immer schon gesagt hat, vielleicht nicht öffentlich und jetzt mit der Situation, dass das dann auch in Talkshows irgendwie vorgetragen wurde, sich bestätigt fühlt und gesagt hat, puh, jetzt kann man es offenbar sagen. Und das hatte auch einen Moment gehabt, was das nach vorne getrieben hat in dem Moment. Denken Sie daran, welche Erfolge Sacharzy mit seinem Buch hatte. Ja, das war auch so ein Moment des Motors. Und dann glaube ich zuletzt, das ist die historische Perspektive, ja, wir müssen darüber reden, irgendwie, ob es wirklich eine erfolgreiche Entnazifizierung gegeben hat.
Ja, da müssen wir im Grunde ins Jahr 1945, 46 zurückgehen, also ganz weit zurück.
Heute kam nochmal die Meldung, wie braun war eigentlich die Bundesanwaltschaft, ja, bis in die 70er Jahre. Die meisten NSDAP-Mitglieder in dem zentralen Ermittlungsorgan der Bundesrepublik. Ja, das ist jetzt die Westperspektive, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Ostperspektive zu sagen, welche autoritären Vorstellungen sind in der DDR transportiert worden, auch Angst vor Vielfältigkeit in der Gesellschaft oder ein Homogenisierungsdruck. Was ist das an sozusagen Grundlage auch für das, was wir dann auch nach 89 sehen? Und ich glaube, das ist tatsächlich nur so zu beantworten, dass wir sagen, es ist eine Summe von Voraussetzungen für diese autoritäre Rechtsentwicklung. Die hat gesellschaftliche Gründe, historische Gründe und teilweise auch persönliche Gründe. Und die Frage ist, wie kann man dann gegensteuern? Ich glaube, in der Beschreibung liegt schon das Problem, nicht innerhalb von 2 Jahren. Wenn das zwischen den Generationen tradiert wird, wenn das auch an nicht vollzogener Aufklärung, sozusagen die Zeit des Nationalsozialismus betrifft, angeht, dann ist ja nach vorne gedacht klar, dass wir dafür Jahre brauchen werden, wenn wir da was ändern wollen. Und da müssen wir jetzt ansetzen, Kinder, Jugendliche, junge Menschen irgendwie ihre Einstellung, ihre Meinungen bilden. Und das ist natürlich im Bildungsbereich, das ist die Verantwortung der Medien.
Ich wollte gerade sagen, das fängt in der Schule an, das fängt auch bei den Medien an, wie Sie sagen. Man könnte jetzt als letzten Gedanken, das Wort Erinnerungskultur ist mir gerade so durch den Kopf gegangen, als Sie das jetzt auch alles erzählt haben. Ja. Wir müssen dann auch die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg konkreter und besser beschreiben, weil mir immer einfällt, dass ein Ministerpräsident wie Hans Filbinger bis 1978 unbehelligt Ministerpräsident war, obwohl er sozusagen als Marinerichter doch bis zum Schluss für die Nazis Todesurteile vollstreckt hatte und dass dann selbst bei Beerdigungen oder bei Jahrestagen, Todestagen von Herrn Filbinger, als er jetzt gestorben war vor ein paar Jahren, war Herr Oettinger plötzlich am Grab, was ja auch so ganz viel zeigt. Ne? Also da fängt es ja vielleicht schon an, dass man da in der Schule auch besser aufklärt. Und auch wir Medien, klar, müssen auch gucken,
auch
wie wir formulieren.
So gut, als wäre das alles abgeschlossen und erledigt und als hätte man sich mit diesen Fragen nicht mehr zu befassen, weil, wie gesagt, ich befasse mich aktuell mehr jetzt auch weniger mit dem NSU, sondern mit den rechten Vorfällen in Polizei und Bundeswehr. Und wenn man dann sieht, ja, da wird NS-Lied gut irgendwie, nicht bei offiziellen Anlässen, aber sozusagen ungehindert irgendwie im Chorleben irgendwie weitergepflegt. Ja, da gibt man sich irgendwelche Namen irgendwie, die an den NS irgendwie anknüpfen, ja, und so weiter. Ja, da müssen wir uns auch nicht wundern. Ja, also weil dann habe ich zwar an Gedenktagen irgendwie sozusagen werden die richtigen Worte gesetzt, aber in der Gesellschaft hinein und vor allem in die Teile irgendwie, um die es jetzt auch geht, also die Institutionen selbst, und wenn aus denen heraus dort irgendwie wirklich antidemokratisches und aggressiv antiparlamentarisches Denken und Handeln und auch die Vorstellung der Beseitigung der Demokratie gepflegt wird, dann müssen wir da vielleicht nochmal irgendwie auf den Startknopf drücken und sagen, dann fangen wir nochmal an, über diese Institutionen zu reden und was da los ist.
Wir machen hier erstmal einfach, wir können uns sagen, wir werden das Gespräch an anderer Stelle fortsetzen, weil beendet sein wird es nie. Ich bedanke mich für das Gespräch. Martina Renner von den Linken, sie saß unter anderem im Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss und wir haben es jetzt eben gerade gehört, beschäftigt sich auch jetzt weiterhin mit Rechtsextremismus in Institutionen wie der Polizei und der Bundeswehr. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke auch für die Fragen.